herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Die Aktienbörsen erzielten in den letzten Wochen in vielen Märkten neue Höchststände. Der DAX beispielsweise erreichte die Tage mit 18.000 Punkten eine neue runde Höchstmarke. Dabei haben viele Anleger schon die Marke von 17.000 Punkten kritisch beäugt. Während die Konjunktur weiter schwach blieb, die Inflation sich teilweise noch hartnäckig hielt und Erwartungen an Zinssenkungen der Notenbanken gesunken sind, stehen die Aktien in der Nähe ihrer Höchststände. Haben sich die Aktienmärkte von der Konjunktur entkoppelt? In unserem heutigen Podcast sprechen wir über diese Frage, über Inflation, Leitzinsen und selbstverständlich die Konjunktur und die weiteren Aussichten auf die Aktienmärkte. Mein Name ist Peter Untersteller und mein heutiger Gast und Experte ist Thomas Osowski. Thomas ist einer unserer quantitativen Analysten, Volkswirt und Mitglied in unserem CIO-Board. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo zusammen.
Thomas, die meisten Aktienmärkte stehen bekannterweise und vor allem unbestreitbar nahe ihrer Höchststände. Und das gilt sowohl für die USA als auch für Europa und auch wieder für Japan. Von der Konjunktur bekommen wir unterschiedliche Signale. Wie ist denn hier die Lage?
Also insgesamt ist die Weltwirtschaft eher in einer konjunkturellen Schwäche. Das umfasst insbesondere das angesprochene Europa und auch Japan. Das Wachstum für 2024 wird vermutlich deutlich unter 1% liegen und damit auch deutlich unter dem, was man in normalen Jahren wächst. Und auch in China, die, sagen wir mal, ehemals Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft, kommt die Wirtschaft nicht so ganz in die Gänge. Man hatte umfassende Zinssenkungen auch in China gesehen, also vollkommen konträr zu dem, was wir gesehen hätten in Europa, zum Teil mit oder in den USA mit starken Zinserhöhungen, haben wir hier Zinssenkungen gesehen, weil das Inflationsthema eher in deflationäre Tendenzen überschlug. Aber auch hier sehen wir, dass wir vermutlich mit 5% wachsen werden, gemäß offiziellen Zahlen soweit. Aber auch dort ist das ökonomische Momentum, also die Stärke des Drucks, relativ überschaubar. Das sieht man an dem einen oder anderen Einkaufsmanager-Indiz, der halt bei der neutralen Zone im Bereich von 50 Punkten liegt. Einzig die US-Wirtschaft, der können anscheinend auch 5% oder über 5% Leitzinsen nicht wirklich was anhaben. Die US-Ökonomie ist weiter sehr stark und wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr mit 2% wachsen. Und das ist der wesentliche Ausreißer bei den entwickelten Volkswirtschaften. Bei den Schwellenländern ist es Indien, was immer wieder überrascht, mit immer wieder sehr guten ökonomischen Zahlen.
Ja, vielen Dank. Du hast jetzt auch mehrfach das Thema Inflation oder Deflation sogar auch angesprochen. Vor allem die stark steigenden Energiepreise, gerade nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor 2 Jahren, haben die Weltwirtschaft ja sehr stark getroffen. Wie hat sich die Einschätzung der Märkte in den letzten Monaten hinsichtlich der weiteren Inflationsentwicklung entwickelt?
Ja, wir hatten in der zweiten Jahreshälfte 2023 doch die klare Tendenz oder auch einen Stimmungsumschwung an den Märkten, dass die Inflation zurückgehen wird, also für eine Inflationsreduktion in den folgenden Jahren. Und die hat sich in den letzten Monaten insbesondere mit den Zahlen für den Februar und aber auch schon für den Januar doch ein bisschen vermindert. Das heißt, mittlerweile sehen die Märkte diese Inflationsreduktion wieder kritischer. Aber auch das ist ein bisschen divergent zwischen den Regionen. Für Europa haben wir momentan eine Kerninflationsrate von 3,1. Nochmal zur Kerninflationsrate, das sind wirklich die Elemente, die Preiselemente, die wirklich den zugrunde liegenden Inflationsdruck bestimmen. Das heißt, Rohstoffe, die sehr volatil sind, die stark schwanken können, die sind in dieser Kerninflationsrate nicht enthalten. Dort sind wir bei 3,1 im Vergleich zum Vorjahr. Wenn wir Rohstoffe mit einbeziehen, dann profitieren wir dort auch von den gesunkenen Rohstoffpreisen, von denen, die, wie du richtig sagtest, nach dem Einmarsch Russlands oder dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine stark angestiegenen Rohstoffpreisen. Danach sind diese Rohstoffpreise wieder gesunken und deswegen ist momentan die Inflationsrate mit Rohstoffen oder mit volatileren Elementen nur bei 2,6 in Europa. Und die Tendenz ist hier weiter sinkend. In den USA kann man ein bisschen anders die Situation betrachten oder interpretieren. Und ich glaube, da sind die Inflationssorgenfalten bei der amerikanischen Notenbank, aber auch insgesamt in den letzten Wochen doch tiefer geworden. Wir haben gemäß der CPI-Berechnung oder der Konsumentenpreisinflationsberechnung für die Kernrate 3,8%. Das ist weit weg von den 2%, also noch deutlich höher als in Europa. Und selbst mit der Einbeziehung der Rohstoffe, die momentan halt inflationsmindernd wirken, nur 3,2. Und Der Trend macht an der Stelle vor allen Dingen Sorgen, denn wenn man nur die letzten 6 Monate betrachtet und nicht die letzten 12 Monate, dann haben wir momentan eher die Situation, dass die Inflation sich auf einem Plateau befindet und dieser Trend nach unten, dieser klare Disinflationstrend nach unten, momentan mehr und mehr abhanden kommt.
Also ein klarer Unterschied zwischen den Regionen. Europa sinkt die Inflationsrate nach wie vor, USA eher stagnierend. Woran liegen die Unterschiede?
Ich denke, man kann es auf einen primären Faktor runterbrechen. Manchmal ist Ökonomie dann doch einfacher. Die US-Ökonomie läuft einfach zu gut. Das ist auf der einen Seite natürlich schön für die Bevölkerung, für den Konsum, für den Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man eigentlich erwartet hat, dass die Konjunktur oder das Wachstum für 2024 eher sinken sollte oder eher umfassend sinken sollte. Wir hatten in den USA ein Wachstum von 2,5% in 2023 und man hatte Anfang des Jahres für 2024 noch knapp 1,2% erwartet. Nur jetzt kamen immer wieder neue Zahlen, immer wieder positive Überraschungen, auch für die amerikanische Ökonomie, sodass jetzt die Erwartungen bei 2% liegen. Das heißt, 2% sind nahe des historischen Durchschnitts und diese 2% sind halt zu gut, um über eine wirkliche konjunkturelle Schwäche dann Druck von den Preisen und Druck von den Gütermärkten und auch Servicemärkten rauszunehmen. Das heißt, die Hoffnung, dass wir über eine Entschleunigung oder Schwäche der Konjunktur die Inflation zurücknehmen kann, die geht mehr oder weniger stark bei den Amerikanern flöten. Und das ist der Grund, warum man mittlerweile wieder die Situation hat, dass die Inflationserwartungen leicht gestiegen sind. Betonung liegt auf leicht in den USA.
Jetzt hast du das gerade angesprochen, die letzten 5 Monate roundabout um den Wert von 3,2% bei der Inflation in den USA. Positiver Effekt, Inflation kommt nicht weiter runter, weil die Ökonomie, weil die Wirtschaft relativ gut läuft, also immer auch ein positiver Effekt gesetzt. Aber erklärt das schon alles, warum die Inflationsraten in den USA dort jetzt weniger stark zurückgehen oder gar nicht mehr zurückgehen?
Ja, also man muss in diese Betrachtung auch das Jahr 2023 ganz klar mit reinnehmen. Deswegen ist es so wichtig, wir hatten in 2023 immer noch die eine oder andere Auswirkung von den Rohstoffpreisen, basierend auf dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022, aber auch das eine oder andere Lieferkettenproblem durch Covid ausgelöst, was dann erst sehr spät nachlaufen war und nachlaufend Effekte generiert hat, das hat sich 2023 verloren. Und man kann in der Ökonomie dann sehr schön trennen zwischen nicht-zyklischen Inflationskomponenten, die vor allen Dingen die Angebotsseite umfassen, wie Rohstoffe, wie Lieferkettenprobleme, und auf der anderen Seite eher die zyklische Komponente. Die kommt dann eher durch eine starke Nachfrage und durch einen starken Konsum. Und diese nicht zyklische Komponente, Lieferkettenprobleme, die haben sich in 2023 schon sehr, sehr stark abgebaut. Das heißt, diese Komponente sinkt kaum noch, weil im Endeffekt Rohstoffe gesunken sind und Lieferkettenprobleme sich mehr oder weniger aufgelöst haben. Jetzt tritt die zyklische Komponente mehr ins Rampenlicht und die liegt immer noch weit zu hoch, nämlich zwischen 4-5%, während die nicht-zyklische gerade mal noch bei 2% liegt. Das heißt, ein Großteil der Reduktion kam über das Auflösen der Lieferkettenprobleme und aktuell ist die Konjunktur noch zu stark, um diese zyklische Inflationskomponente nach unten zu drücken. Und deswegen hatten wir 2023 halt einen relativ starken Rückgang der Inflation und jetzt kommen wir nicht mehr in die Gänge, weil die Konjunktur in den USA noch zu stark ist über hohen Konsum, über hohe Nachfrage, um auch diese zyklischere Inflationskomponente entsprechend nach unten zu drücken.
Vielen Dank. Ich frage mal nach an der Stelle, weil ich nicht sicher bin, ob ich es wirklich richtig verstanden habe. Diese zyklische Komponente, das ist ja eigentlich der Teil, den normalerweise die Notenbank über Zinserhöhungen eigentlich so ein bisschen einkassieren kann, weil der höhere Zins sozusagen ein bisschen die Wirtschaft lähmt und damit runterkäme. Geht denn jetzt eigentlich der Inflationsrückgang, den wir jetzt gesehen haben, wirklich auf die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank, der Fed, zurück oder eher auf diese nicht zyklischen Komponenten, die du angesprochen hast?
Also wenn man sich vor Augen führt, wie die Geldpolitik wirkt oder wie der, man sagt dann immer schön, der geldpolitische Transmissionsmechanismus wirkt, schönes Wort, oder?
Ja,
wunderschön.
Toll.
Dann ist es so, natürlich kann die Zentralbank nicht direkt auf Preise wirken. Das heißt, die Zentralbank wirkt indirekt auf diese Preise. Sie wirkt darüber, indem sie die Leitzinsen erhöht, indem sie die Kreditkosten erhöht, indem weniger Kredit genommen und vergeben werden und dann im Endeffekt über die Konjunktur auf die Preise. Wenn wir das Bild jetzt sehen, dass die Konjunktur trotz der hohen Zinsen, trotz der hohen Leitzinsen weiterhin so dynamisch ist bei den Amerikanern, dann wird das Bild klarer oder es ergibt ganz klar die Vermutung, dass der aktuelle Effekt, den die Fed auf die Inflation hatte, relativ überschaubar war. Dafür müsste die Konjunktur wohl schwächer sein oder auch über die Notenbank induzierten Zinserhöhungen schwächer geworden sein. Das ist sie nicht. Und damit ist eigentlich die Vermutung relativ naheliegend, dass ein Großteil der Inflationsreduktion in 23 primär über auslaufende Effekte auf der Rohstoff- und auf der Lieferkettenseite kam.
Ja, super. Vielen Dank. Ganz konkret mal, jetzt stand Hammer, gesagt, angesprochen, 3,2% bei der Inflationsrate in den USA. Wo landen wir denn bei der Inflation aller Voraussicht nach am Jahresende, also sowohl in den USA als auch in Europa?
Also betrachten wir die Kerninflationsrate als wirklich zugrunde liegendes Maß, sind in Europa 2,5% realistisch am Ende des Jahres? Und darüber hinaus für die nächsten Jahre dann leicht sinkend in Richtung der bekannten Region. Für die USA ist es ein bisschen schwieriger. Nach der CPI-Messung, es gibt verschiedene Arten, die Inflation zu messen bei den Amerikanern, werden es im Kern wahrscheinlich 2,5 bis 3 sein, wobei momentan der Wert von 3 der realistischere Zielwert ist.
Okay, damit wären wir in Europa, sag ich mal, eigentlich schon in der Wohlfühlzone der EZB bei den USA immer noch so ein bisschen knapp drüber. Wie schätzt du die Auswirkungen auf die Märkte ein?
Also soweit, wenn man die Markterwartung sich betrachtet, dann ist dieser Inflationswert leicht oberhalb, aber nicht sonderlich weit entfernt. Also die wenigsten Marktteilnehmer erwarten, dass wir dieses Jahr einfach Richtung 2% runterrauschen. Man hat natürlich auch die Preiskennzahlen oder die generell ökonomischen Kennzahlen, die in den letzten Monaten reinkamen, betrachtet und auch dann entsprechend interpretiert. Das heißt, große Verwerfungen am Rentenmarkt und am Aktienmarkt, die sollten wir nicht sehen, wenn die Werte am Ende des Jahres in der Form reinkommen.
Okay, vielen Dank. Du hast jetzt deinen Ausblick von der Inflationsrate gegeben und ich denke mal, so weit ist der Ausblick von dir, von uns als Bank, ja auch gar nicht so weit weg von dem, was die FED-Mitglieder ja immer so ein bisschen prognostizieren und sie ihren Plan da vorlegen, also die sogenannten FED-Dotplots. Wird die FED nun im Mai schon die Zinsen senken oder wird es eher Juni oder wird es noch später?
Also fassen wir nochmal zusammen, was die eigentlichen Ziele der amerikanischen Notenbank sind in der Formulierung. Das eine ist sicherlich die Inflation gering zu halten. Nahe 2% ist da immer eine Kennzahl, die man ausgibt. Aber andere Ziele sind auch der Arbeitsmarkt und natürlich auch begleitend die Konjunktur oder die konjunkturelle Unterstützung. Das heißt, fassen wir zusammen, die Ökonomie bei den Amerikanern stark. Die Inflation ist aktuell noch zu hoch. Sie sinkt oder wird sinken, aber sie ist noch zu hoch. Und der Arbeitsmarkt ist aktuell fest. Das heißt, aktuell erscheint eine Leitzinssenkung im Mai als relativ unwahrscheinlich, so würden wir das sehen. Für Juni kann es auftreten, also von daher würde ich mich, wenn ich mich mit Mai und Juni entscheiden müsste, definitiv den Juni nehmen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die Fed auch die Märkte überrascht und auch im Juni erstmal noch die Zinsen nicht senkt. Die Fed hat immer wieder kommuniziert, dass sie auf die Datenpunkte schaut und wenn hier weitere Überraschungen kommen, also Inflationsüberraschungen, dass die Inflation zu hoch ausfällt gegenüber den Erwartungen der Märkte oder auch diesen Disinflationstrend wirklich dann final bricht, dann kann man sich auch vorstellen, dass die Fed auch im Juni keine Zinssenkung durchführt. Aber es kommt von den nächsten Datenpunkten an.
Ja, also keine Frage. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass tatsächlich die Datenpunkte so ein bisschen kommen, wie du denkst. Also durchaus noch sich etwas entspannen an der Inflationsfront. Jetzt gucke ich mal perspektivisch auf den 5. November, also US-Präsidentschaftswahl. Und wie wir wissen, macht ja die Notenbank normalerweise kurz davor nichts. Also sprich, wenn sie dieses Jahr noch was machen möchte, um auch so ein bisschen der Konjunktur unter die Arme zu greifen, müsste es ja eigentlich dann im Juni oder Juli sein, weil sonst haben wir schon Sommerpause und dann logischerweise auch schon mitten im Vorwahlkampf oder mitten im Wahlkampf dann sogar. Oder wie schätzt du das ein?
Nee, ich sehe es genauso. Also im Juni oder Juli sollte die erste Zinssenkung kommen. Der Punkt ist natürlich auch, wenn die Inflationsrate zurückgeht und wir haben immer noch den hohen Zins, dann wirkt irgendwann, auch wenn wir es momentan in der Konjunktur halt noch nicht sehen, dieser hohe Realzins, den man dann hat, auch für die Konjunktur bremsend. Das heißt, nur weil wir jetzt noch keine Effekte sehen auf die Konjunktur, heißt es nicht, dass diese Effekte nicht noch quasi in der Pipeline sind und in ein paar Monaten oder in einem Jahr sich manifestieren. Die Fed weiß genau, und das ist Zentralbankenpolitik, ich kann als Zentralbank nicht sofort die Konjunktur beeinflussen. Ich brauche mehrere Monate oder Jahre, und aktuell scheint diese Verzögerung sehr groß zu sein. Aber die Fed wird nicht die Gefahr eingehen, dass sie die Konjunktur so stark abwürgt, dass wir in einer Rezession landen. Deswegen, die Fed befindet sich in einer Situation, wo sie sowohl die Inflationsrisiken abwägen muss und auch weiß, dass alles, was sie tut, in den nächsten Quartalen die Konjunktur natürlich auch drückt. Und sie weiß auch, dass der ein oder andere Impuls noch in der Pipeline ist, der in den nächsten Monaten vermutlich die Konjunktur eher schwächen wird.
Ja, vielen Dank. Konjunktur, gutes Stichwort, das ist ja eigentlich auch die Eingangsfrage gewesen, die ich gestellt habe. Dieser Fragezeichen bei der Inflation, Hammer, konjunkturelle Entwicklung, gerade auch in Europa sehr schwach, in den USA könnte sie noch weiter runterkommen. Auf der anderen Seite Aktienmärkte wahnsinnig stark. Also die Frage, die ich am Anfang gestellt habe im Intro, haben sich die Märkte und die Konjunktur voneinander entkoppelt?
Also formulieren wir es mal so, für Europa hinsichtlich der aktuellen ökonomischen Situation haben wir definitiv keinen Gleichlauf zwischen der aktuellen Konjunktursituation und der Aktienmarktentwicklung. Ansonsten, und wir nehmen mal an, dass die ökonomische Entwicklung eher die Aktienmärkte treibt und nicht umgekehrt, dann müssten wir wesentlich geringere Kursstände haben. So möchte man das mal, muss man, glaube ich, klar formulieren. Aber man muss klar sagen, es gibt immer Phasen, und das ist zum Teil eher die Norm, würde ich fast formulieren, dass der Aktienmarkt ein scheinbares Eigenleben entwickelt. Und das ist nicht so selten, wie man glaubt. Und der Grund ist natürlich an der Stelle zum Teil auch einfach, der Markt antizipiert und handelt die Zukunft. Und wir sehen auch bei den europäischen Ökonomien, wir sind momentan schwach, aber wir haben vorlaufende Indikatoren, die schon zeigen, wir sind jetzt quasi mehr oder weniger am Tiefpunkt, und es sollte vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte eine Verbesserung der konjunkturellen Situation geben. Und das handeln die Märkte aktuell schon. Und hinsichtlich der Tatsache dieses Gleichlaufs, dieses teilweise erwarteten Gleichlaufs, man muss sich immer vor Augen führen, dass wir auch in der Vergangenheit Phasen hatten, die noch viel extremer waren. Ich denke da an den Beginn von 2009, wo die Konjunktur völlig im Rahmen der Finanzkrise zum Erliegen kam. Und auf einmal ab März 2009 stiegen die Kurse und alle rieben sich verwundert die Augen. Oder beispielsweise 2020 im April als Gegenbewegung zum Corona-Tief. Also von daher, es ist nicht so selten, dass man keinen Gleichlauf hat zwischen der aktuellen Konjunktur und dem Aktienmarkt, wie man denkt. Und man darf natürlich auch eine Sache nicht vergessen: die Konjunktur ist immer nur ein Faktor, der auf den Aktienmarkt wirkt. Wir haben Zinsen, wir haben Inflation, wir haben geopolitische Risiken. Das wirkt alles zusammen. Und ich glaube, insbesondere die Zins- und Inflationseffekte, dieser Rückgang der Inflation und das Auspreisen von Extremrisiken auf der Inflationsseite, das hat in den letzten Monaten geholfen, die Kurse zu beflügeln und hat auch den ein oder anderen negativeren Konjunktureffekt auf die Aktienmärkte überkompensiert.
Bei den beflügelten Kursen hat sich natürlich auch noch was beflügelt oder deutlich erhöht, nämlich die ganze Bewertung der Aktienmärkte, also zum Beispiel klassisch Kurs-Gewinn-Verhältnisse, die ja mittlerweile schon sehr, sehr hoch sind. Wie beurteilst du das Thema der hohen Marktbewertungen?
Ja, also ich glaube, aktuell muss man da eine Betrachtung auf verschiedene Segmente oder Regionen vornehmen. Wir haben in Europa eine doch deutliche Steigerungen in den breiten Aggregaten, aber historisch und auch wenn man entsprechende Bewertungsverfahren anwendet, sind die Bewertungen in Europa noch okay, noch moderat. Jetzt nicht mehr so günstig, aber im moderaten Bereich. Bei den Amerikanern ist das Bild dann doch sehr geteilt. Wir haben auf der einen Seite eine enorme Marktkonzentration, auch bei den letzten Kursgewinnen in den letzten Monaten im Bereich IT, insbesondere KI, mit zum Teil enormen Bewertungen. Hier ist Nvidia sicherlich zu nennen. Man nimmt teilweise an, dass Nvidia die Gewinne pro Jahr über die nächsten 5 Jahre von knapp 30% erhöhen wird. Das ist historisch gesehen recht üppig bei hinsichtlich der Gewinnwachstumserwartungen. Schaut man sich aber die zweite Reihe an und man schaut auch mal in andere Industriebereiche bei den Amerikanern, dann findet man dort doch moderatere Bewertungen. Also bei den Amerikanern ist es sehr divergent. Momentan fokussiert sich sehr viel auf das Thema KI. Von daher ist dort auch sehr viel Nachfrage und hohe Kurse und auch hohe Bewertungen. In der zweiten Reihe gibt es aber definitiv weiterhin Opportunitäten.
Vielen Dank, dass du das so dezidiert hier ansprichst, weil ich bin ja auch ein Freund davon, nicht so pauschal über Märkte zu urteilen, sondern es ganz detailliert anzuschauen, nach Regionen getrennt, nach verschiedenen Industriesektoren getrennt. Hast du gerade sehr schön gemacht. Ich komme gerade trotzdem nochmal auf dieses Thema künstliche Intelligenz, also KI, zurück. Und du hast ja angesprochen mit dem Beispiel von Nvidia, einige Unternehmen haben ja extrem hohe Bewertungen. Könnte das nicht auch schon zumindest mal in dem Teilbereich ein Anzeichen einer Blase sein?
Also gehen wir der Reihe nach und schauen uns erstmal an, was Faktoren sind, was primäre Eigenschaften sind, die in der Vergangenheit zu Blasen geführt haben bei solchen Themen. Und Themen, die in der Vergangenheit zu Blasen geführt haben, das war vor allen Dingen, wenn diese Themen sehr, sehr radikal in der Innovation waren. Das heißt, wenn so die Stimmung aufkam, eine neue Ära, nichts wird mehr so sein wie vorher. Ein anderer Aspekt ist die öffentliche Visibilität dieses Themas. Und wenn man diese beiden Faktoren nimmt, dann kann man sicherlich sagen, dass KI als Thema durchaus alle Charakteristika mitbringt, um mal eine Blase zu generieren. Jetzt komme ich allerdings auch schon zum Punkt, ob wir momentan schon in einer Blase sind. Das würde ich zum aktuellen Zeitpunkt noch verneinen. Wir haben hohe Bewertungen und wir haben sicherlich auch Anzeichen, dass die Stimmung sehr, sehr gut ist. Aber wir haben schon den einen oder anderen Unterschied zu historischen Blasen. Und nehmen wir mal die Dotcom-Blase beispielsweise raus im Bereich Internet 2000, 2001. Dort waren Unternehmen unterwegs, die hatten noch nie Gewinne gemacht. Das, was wir jetzt hier im KI-Bereich haben, da geht es nicht um, ob diese Unternehmen mal erfolgreich sind, sondern diese Unternehmen sind schon erfolgreich. Also ich gehe auch davon aus, dass auch bei dem einen oder anderen Unternehmen auch mal ein bisschen Enttäuschung reinkommen wird und dort auch mal Volatilität nach unten reinkommen wird. Aber aktuell sind die Bewertungsstände und auch die Qualität der Unternehmen, die Bewertungsstände sind hoch, aber auch die Qualität der Unternehmen ist hoch. Von daher würde ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen, dass wir uns noch nicht in der umfassenden Blase befinden. Aber ganz klar, das Thema KI bringt, so würde man sagen, alles mit für eine potenzielle Blase in den nächsten Jahren hinsichtlich der Eigenschaften und dieses Themas KIs, was so groß ist und die komplette Gesellschaft verändern wird.
Also nach wie vor weiterhin ganz genau hinschauen. Ich musste zwischendrin schmunzeln, weil du das so schön angesprochen hattest. 99, 2000, also Dotcom-Blase. Ich meine, ich mache das Geschäft ja schon seit 1985, also 87er-Krise schon mitgemacht und Dotcom-Blase. Du hast ja angesprochen, so schön, da hatten die Unternehmen keine Gewinne gemacht. Ich musste schmunzeln, weil die Aktien sind am stärksten gestiegen, die am meisten Geld verbrannt hatten. Und da kam so diese Cash-Burn-Ratio auf. Das ist natürlich heute tatsächlich anders. Ich sehe aber auch noch was anders bei allen Gefahren, die du angesprochen hast, und zwar zu Recht angesprochen hast. Ich sehe hier eine Chance auch in dem Bereich KI. KI kommt ja so ein bisschen aus dieser Nerd-Ecke und der spielerischen Ecke heraus in viele Anwendungen für jedermann. Und hier sehe ich persönlich auch ein sehr enormes Potenzial, weil auch sehr gut skalierbare Erträge für die Tech-Konzerne winken. Auf der anderen Seite, mal einen ganz anderen Aspekt, könnte KI nicht auch den Zentralbanken helfen, die Inflation weiter runterzubringen?
Ganz klar, ja. Und ich nenne mal zwei Faktoren oder zwei Kanäle, über die das passieren kann. Ein Thema, von dem wir immer reden, vor allen Dingen in Deutschland, Fachkräftemangel. Und häufig wird die Gefahr genannt, dass KI viele, viele Jobs freisetzt. Das heißt, dass viele Jobs verloren gehen. Man muss allerdings auch mal klar formulieren, wir haben teilweise nicht mehr genug Fachkräfte, um alle Jobs zu besetzen. Und von daher kann KI auch die Chance bieten, dass vielleicht Tätigkeiten, die heute von drei Leuten durchgeführt werden, nur noch von zwei oder vielleicht sogar von einer durchgeführt werden. Und schon ist die Nachfrage nach Fachkräften geringer. Und vielleicht können wir dann noch gerade diese Nachfrage mit den zur Verfügung stehenden Fachkräften decken. Das heißt, darüber hat man auch ein Vehikel gegen einen zu starken Lohndruck, der im Zeitablauf die Inflation beeinflusst und auch die Inflationserwartungen beeinflusst. Das ist ein Vehikel. Der andere ist vielleicht auch sehr interessant, Produktivitätsgewinne. Und die stehen immer im Fokus. Und gehen wir mal davon aus, dass KI generell die Menschen produktiver macht. Ja, dann muss ich hier an der Stelle direkt mal mit einem Aspekt aufräumen. Und zwar die reine Steigerung der Löhne in der Volkswirtschaft per se ist erstmal nicht inflationserhöhend. Das heißt, Lohnsteigerungen sind nur dann inflationserhöhend, wenn diese Lohnsteigerung nicht durch Produktivitätsgewinne ausgeglichen wird. Das heißt, wenn mein Arbeitnehmer 10% mehr Lohn bekommt, aber er schafft auch 10% mehr Güter herzustellen, jetzt in diesem plakativen Beispiel, dann habe ich erstmal nicht sonderlich viel Druck auf meinen Gewinn und damit auch kaum Preisdruck an der Stelle. Das heißt, wenn wir es schaffen, über Produktivitätsgewinne basierend auf KI mehr Güter herzustellen, dann sollte das inflationsreduzierend wirken, mittelfristig. Und von daher kann KI nicht nur die generelle Produktion erhöhen oder generell die Wirtschaftskraft erhöhen, sondern über die neue, nur die höhere Anzahl an Gütern auch die Inflation reduzieren. Aber wann das passiert, wann das in voller Blüte quasi sich entfaltet, das wird noch ein bisschen dauern, weil vor allen Dingen Umstellungen und Unternehmen dafür nötig sind, die zum Teil mehrere Jahre, vielleicht nicht mehr Dekaden, aber zumindest mehrere Jahre dauern.
Ja, total interessanter, toller Einblick schon mal. Ganz herzlichen Dank bis hierhin für deine profunden Analysen. Ich fasse mal die wesentlichsten Punkte zusammen, die ich jetzt mitgenommen habe. Die Inflationsraten werden zwar langsamer, aber sie werden weiter etwas sinken. Die Weltwirtschaft könnte im zweiten Halbjahr drehen. Notenbanken können die Zinsen auch tatsächlich senken. Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen Fragezeichen, aber so perspektivisch Mitte des Jahres. Aktienmärkte sind nicht mehr billig, aber die Unternehmen können ihre Erträge im Umfeld sinkender Zinsen und bei einem bevorstehenden konjunkturellen Aufschwung sicherlich steigern. Und auch das Thema KI ist sicherlich ein Thema, was uns längerfristig beschäftigt. Wie setzen wir diese Erkenntnisse nun in unseren Portfolios um?
Aktuell sind wir bei der Assetklasse Anleihen etwas übergewichtet. Die Attraktivität ergibt sich sicherlich auch durch den hohen Coupon, wo man mittlerweile wieder hohe, ordentliche Erträge generieren kann. Bei den Aktien sind wir neutral gewichtet und bei anderen Anlagen, das umfasst dann vor allen Dingen Immobilien, Rohstoffe, haben wir eine geringere Allokation, als diese strategisch anpeilen würden. Rohstoffe könnten in den nächsten Monaten wieder attraktiv werden, insbesondere wenn wir mal eine wirkliche Konjunkturbelebung, wir hatten sie ja angesprochen, fürs zweite Halbjahr dann in Europa sehen oder auch mal wieder ein bisschen mehr Dynamik in China. Innerhalb der Aktien selber haben wir weiterhin natürlich qualitativ hochwertige Tech-Firmen, auch im KI-Bereich logischerweise, trotz der zum Teil angesprochenen hohen Bewertungen. Aber das Thema sehen wir weiterhin als attraktiv an. Die Stimmung ist gut und auch die Trends sind weiterhin bei diesen Titeln intakt. Und wir haben allerdings in den letzten Wochen in Vorbereitung auf den ein oder anderen auf die ökonomische Drehung für das zweite Halbjahr auch ein paar mehr zyklische Titel aufgestockt. Das heißt, momentan sind wir über die Assetklassen breit gestreut, breit diversifiziert und von daher kann man aktuell formulieren, dass es die Mischung im Portfolio macht.
Herzlichen Dank, Thomas. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Aktienmärkte haben sich nicht von der Konjunktur entkoppelt, sondern nehmen schlichtweg die zukünftige konjunkturelle Entwicklung voraus. Thomas Osowski sprach sich bei den Aktien für eine Mischung aus hochbewerteten Technologieaktien mit guten Perspektiven und sehr günstig bewerteten zyklischen Aktien aus. Wir bleiben für Sie weiter an den Kapitalmärkten dran. Folgen Sie unseren Gedanken auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie in 4 Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.